Abschied von der Herrin. Despina und die Einwanderung. Ein Feature von Jan Tengeler.
Da ist ein Land der Lebenden und da ist ein Land der Toten. Als Brücke dazwischen ist unsere Liebe. Über die Zeit im Land der Lebenden, gemeinsam mit Despina, haben wir viele Erinnerungen.
Gisela wirkt mit ihren kurzen Haaren jung wie immer und steckt voller Energie.
Über das neue Land, das Despina betreten hat, können wir nichts sagen.
Auch jetzt beim Abschied.
Wir wissen nicht, wie es dort sein wird und was sie dort erwartet.
Meine Schwiegermutter Despina ist gestorben und wir treffen noch einmal die Alten, die deutschen Weggefährten. Gisela ist eine Nachbarin aus der Zeit, als Despina mit ihrer Familie in der Nähe von Bremen gewohnt hat. In einem Friedwald in der Eifel wird ihre Urne nun beigesetzt. Weit weg von Bremen, noch weiter weg von der alten griechischen Heimat. Noch wenige Wochen vor ihrem Tod kamen wir mit Kuchen und Aufnahmegerät und baten Despina, aus ihrem Leben zu erzählen.
Nicht sprechen Deutsch. Mentalität nix. Fremde Land. Starke Leute. Starke Mädchen oder Jungs. Diese Kolokotreue brechen voll, ja, brechen voll.
Liza. Despinas Schwester ist die letzte von 7 Geschwistern, die jetzt noch lebt. Da sie nicht kommen kann, fahren wir zu ihr nach Thessaloniki, um gemeinsam zu weinen und zu lachen, um von den alten Zeiten zu erzählen. Liza trägt schwarz. Nicht nur ihre Schwester, auch ihr Mann ist jüngst verstorben. Sie wirkt etwas ziellos in diesen Tagen. Aber verbittert ist sie nicht.
Aber sag mal, warum sollte dein Vater denn Kommunist gewesen sein? Warum haben die dem das
angedichtet? Nee, der erste, die war das kein Kommunist.
Aber
bloß.
Die Titolehrern?
Nee, ich sag mal.
Επειδή dann sie mit.
Wir mussten für dieses Anwerbeabkommen unterschreiben, dass wir keine Kommunisten sind. Damals gab es viele davon bei uns in den Bergen. Nach dem Krieg sind viele der Partisanen, die gegen die Deutschen gekämpft haben, zu den Kommunisten gegangen. Aber wir gehörten nicht dazu.
Wollten die Deutschen keine Kommunisten?
Unser Sohn Alexis ist so rothaarig wie ich und wirkt deshalb vielleicht wie das deutscheste unserer Kinder. Einerseits. Andererseits, auch Alexander der Große soll rothaarig gewesen sein. Aber zur Frage, ob die Deutschen in den 1960er Jahren keine Kommunisten wollten. Natürlich nicht. Sie wollten Gastarbeiter. Und die haben sie ja auch bekommen. Politik war die Sache meiner Schwiegermutter aber nicht. Wie es überhaupt zum Kommunismusverdacht kommen konnte, erklärt uns ein älterer Herr, der vor vielen Jahren, Jahrzehnten, auch ein Nachbar von Despina war. In Kastanjes, einem kleinen Dorf im Norden Griechenlands.
Mein Vater und Despinas Vater haben viel Zeit miteinander verbracht. Wenn sie eine Gesinnung hatten, dann war sie eher links. Und mit linkem Gedankengut galt man als Kommunist. Egal, ob das stimmte oder ob man in der Partei war, der Begriff war negativ besetzt.
Nach einer bewegenden Beerdigung in der Nähe von Köln und vielen Gesprächen an griechischen Küchentischen bekomme ich Angst, dass die Seele meiner Schwiegermutter noch immer irgendwo zwischen den beiden Kulturen umherirrt. Ihre Geschichte möchte ich in der Hoffnung auf etwas Orientierung im Nebel unserer verworrenen Lebenswege festhalten.
Der hat auch eine Zigeuner mehr gesagt. War ein kleines Dorf. Komm eine Zigeuner und sagt, du hast ganz gute, keine Tüche, sag ich mir.
Du wirst schon viel Glück haben.
Die Despina, denn die liebe keine Tüche.
Meine Frau Margarita zieht mit ihrer Lieblingstante Liza ein Fazit des Lebens von Despina. Ein vorläufiges.
Was
ist mit der Despina? Sie hat nicht so viel Glück.
Sie hatte ja nicht
so viel Glück. Diskolektik, passen Sie wohl.
Doch, also, schon.
So, meine Mutter hat sie gesagt,
ja,
dass meine Mutter mehr Schwierigkeiten haben
wird. Ja, ja,
hat sie
ja
auch.
Ach ja, zwischendurch.
Ja. Die Mama den genieße, wenn die nicht will. Die fliege von da. Ψεύτρα την έλεγε.
Despina, die Herrin ist für euch überhaupt nichts, damit könnt ihr nichts anfangen.
Nein, das hat überhaupt, ja, genau. Die Herrin. Also,
was bedeutet eigentlich die Herrin?
Ich sehe eine Herrin an als eine Frau, die auf dem Thron sitzt und jeder muss ihr einen Fuffi in die Hand drücken und ihr einmal auf den Ringfinger küssen.
Aber so war das
also auf
nicht.
Den Ring. So war sie nicht, aber sie hatte schon. Sie hatte schon was, als sie so auf dem Sofa saß, was sehr divahaftes.
Ach komm,
ja, weil
Oma.
Sie jung war. Die, weißt du, die hat eigentlich immer für uns gearbeitet.
Ja. Also ist genau das Gegenteil.
Von daher, das eine schließt ja das andere nicht aus. Man kann ja herrlich sein und trotzdem was für sein Volk tun. Oder etwa nicht.
Despina bedeutet auf Griechisch Herren. Unsere Söhne Luca und Alexis haben zwar, wie so oft, den Schalk im Nacken, aber vermutlich steckt auch hier noch ein Körnchen Wahrheit drin. Die Jungs flachsten jedes Mal, wenn wir die Oma besuchten.
Ja, ich war häufiger hier als du, Luca.
Nee, Luca war öfters hier.
Nee.
Natürlich.
Wann warst du das letzte Mal hier, Luca?
Ich weiß das doch, ich wohne hier, ich bin Despina. Luca war, ist jeden Tag hier.
Ist ein ganz lieber Enkelsohn, ist der beste Enkelsohn der Welt.
Warum lasst er so?
Nur er hat es von Griechenland nach Deutschland Arbeit. Von Thessaloniki mit Bus nach Piräus.
Okay.
Warum bin ich nach Deutschland gegangen? Obwohl ich die Sprache nicht konnte, die Mentalität nicht verstand? Nun, eines Tages las ich in der Zeitung die Anzeige. Anwerbeabkommen, Arbeitskräfte in Deutschland gesucht. Dann ging es mit dem Zug nach Piräus. Von dort mit dem Schiff nach Italien. Und schließlich landeten wir in Bremen. Es war überall brechend voll. Aber wir sind nicht enttäuscht worden, als wir in Deutschland angekommen sind.
Und dann fahr nach Deutschland. Die Deutsche alles gemacht. Keine Lüge, nichts. Zimmer gekriegt, Waschmaschine gekriegt, Spielmaschine gekriegt, Fernseher gekriegt, Küche noch gekriegt. Wir haben nicht träumen solche Sachen gesehen, wow. In Griechenland.
Despina machte sich 1961 auf den Weg von Kastanies, einem kleinen Dorf 60 Kilometer nördlich von Thessaloniki, nach Deutschland. Sie war 29 und kam gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Liza.
Und warum bist du mitgekommen? Ja, die ist erste Despina.
Γιατί πήγες και εσύ μαζί στη Γερμανία;
Γιατί τι να κάνω κι εγώ; Αφού έφυγε η Despina, λέω θα φύγω κι εγώ.
Warum? Wenn Despina geht, dann gehe ich eben auch. Darum. Ich war 20. Es gab eigentlich keine Perspektive. Ich hätte die Felder pflügen können, so wie Despina. Das wollte ich nicht.
Ja, und dann arbeite ich. 12 Jahre ich arbeite im Land. Kuh, Gemälde und Käse gemacht, Butter gemacht, Garten gemacht zu Hause. Und sauber gemacht, Käm und alles gemacht. Und dann diese Scheiße alle weg mit Kufa. Hier, weg.
Wart ihr denn so arm in Kastanies?
Unser Vater hat viel gearbeitet, aber eigentlich hatten wir alles. An Armut erinnere ich mich nicht. Despina hatte andere Zeiten erlebt. Ich war fast 10 Jahre jünger, bin 1941 im Krieg geboren.
Also meine Tante Vassilia ist ja 1928 geboren und dann ist sie hin, um das erste Mal so einen Personalausweis sich ausstellen zu lassen. Und dann haben die vom Amt gesagt, naja, weil ihr Mädels seid, ne, wenn ihr noch keinen Mann habt, machen wir euch ein bisschen jünger. Und haben sie 1931, Geburtstag 1931. Und bei meiner Mutter, die haben 1933 geschrieben, obwohl sie 32 geboren
war. Und deine Mutter war zu Hause?
Meine Mutter dreimal Zwillinge, wo arbeiten? Zu Hause. Und dann krank geworden, Rheumatismus.
Rheuma.
Sieben Geschwister waren es einmal. Zu Hause in Castagnès hatte Despinas ältere Schwester Vasilia die Rolle der Mutter, die ja schon so früh erkrankt war, übernommen. Dafür half Despina ihrem Vater bei der landwirtschaftlichen Arbeit.
Oma, du bist aber auch früher nicht gerne als kleines Kind in die Schule gegangen, ne?
Doch, ja sicher. Ich habe die Schule, diese Grundschule zu Ende. Aber andere Schule nicht gewesen.
Bis zur sechsten Klasse?
Gymnasium oder so, wo alle Kinder studieren möchten.
Kein Geld, ne?
Kein Geld, kriegt.
Und die Nazis kamen auch, ne?
Was hat sie dir erzählt, deine Mutter?
Dass sie gekommen sind und die
haben. Und nach Schmuck gefragt haben. Und sie am Ohr gezogen haben.
Piccolo, Piccolo.
Und haben Piccolo gesagt, sprich mal den Schmuck her. Ja, meine Oma hatte den Schmuck schon vorher irgendwo vergraben.
Den Schmuck, den die Mutter von Despina vor den Nazis versteckte, hatte sie noch aus der Türkei mitgebracht. Von dort war sie gemeinsam mit ihrem Mann 1922 geflohen.
Mein ältestes Restaurant gehabt. Drei Brüder, eine Schwester.
Dein Vater, ne?
Der Ältere ist gestorben. Jetzt kein Älter.
Opa Pusu, besser, ne?
Die Eltern meines Vaters sind früh gestorben. Da war er vielleicht 16, so wie Alexis heute. Dann haben er und seine vier Geschwister ein Restaurant in Konstantinopel aufgemacht. Das hat ja alles gut geklappt. Sie hatten ein Haus und Geld, aber dann kamen ja die Auseinandersetzungen mit den Türken.
Allein in der Türkei haben wir Konflikte dort. Türkei, Elada, Olo.
Wie alt war dein Vater, als sie nach Griechenland gegangen sind?
25.
25?
30, weiß ich nicht genau. Ich habe hier Foto, mein Vasilia alles gehabt von meinem Papa. Ganz lieb und nett. Kleiner Mann.
Aber was?
Schlitzo, ja.
Wie groß ist er?
Schlitzo.
Wie groß ist er? Boniros.
Schlitzo.
Nee.
1922 kommt es zu einer großen Umsiedlungsaktion, die als kleinasiatische Katastrophe in die Geschichtsbücher eingegangen ist. 500.000 türkischstämmige Muslime mussten aus Griechenland nach Osten fliehen und 1,5 Millionen griechischstämmige Christen wurden dafür im Gegenzug aus der Türkei vertrieben und mussten nach Griechenland. Despinas Eltern strandeten in einem wenig besiedelten Gebiet in Nordgriechenland, unweit der mazedonischen Grenze. Bei einem Besuch in dem Dorf Castagnès treffen wir den Dorfältesten, der früher ein direkter Nachbar war. Panayotis Asimachidis ist ein stattlicher älterer Herr mit silbernem Haar. Er wirkt freundlich und bescheiden, sieht aus wie 70, maximal 80, wird aber bald schon 100. Er erinnert sich gut an die Anfangsjahre der kleinen Siedlung.
Όταν ήρθαμε εδώ δεν υπήρχε τίποτα, ερημιά. Τίποτα, όπου βλέπεις έξω τον κάμπο, χωράφια.
Hier gab es nichts, nur ein paar Felder. Wir kamen alle aus Thrakien, das ist das Gebiet westlich von Konstantinopel. Das ganze Dorf wurde umgesiedelt. Wir wurden auf ein Schiff verfrachtet mit Hab und Gut. Dann kamen wir in Thessaloniki an. Man gab uns eine Flagge und wir sollten hier in die Gegend gehen und uns etwas aussuchen. Hier haben wir dann die Flagge hingestellt. Es gibt zwei kleine Flüsse, also Wasser für die Tiere und die Landwirtschaft.
Das hat ja Griechenland nicht losgelassen, diese Geschichte.
Warum?
So etwas kannte man eigentlich vorher nicht. Eher waren die Griechen Flüchtlinge in anderen Ländern. Jetzt kamen diese Flüchtlinge, so wie heute auch, massiv.
Niki Aydeneyer, die wir aus der griechischen Gemeinde in Köln kennen, hat sich als Verlegerin intensiv mit der kleinasiatischen Katastrophe befasst. Eher zufällig erfahren wir, dass sie im Nachbardorf meiner Schwiegermutter Despina in Nordgriechenland groß geworden ist. Auch ihre Vorfahren kamen als Flüchtlinge aus der Türkei.
Die waren auch eine geschlossene Gesellschaft. Es gab Armenier in diesem Dorf. Wir sind mit meinem Mann
und haben dieses Dorf ausfindig gemacht. Die haben uns die Gegend gezeigt, wo die Christen gewohnt haben. Die sagten nicht Griechen oder Armenier, sondern die Christen. Und an dem Hügel haben die ihre Häuser, die Griechen und die Armenier. Und die Türken wohnten unten dann, am Bach.
Was meinen Sie, warum ist das so gewesen, dass die Gesellschaft in sich so geschlossen geblieben ist über Jahrtausende?
Wahrscheinlich hat die Religion auch eine Rolle gespielt. Und das waren die reicheren Leute, Armenier und die Griechen, die haben es nicht nötig. Eher konnten die Türken Griechisch, die in den Feldern und so weiter gearbeitet haben. Das Osmanische Reich hat folgendermaßen regiert. Der hat den Leuten eine gewisse Autarkie erlaubt. Hauptsächlich sie bezahlten die für die Steuer.
Türken und Griechen haben in Kleinasien über Jahrhunderte relativ friedlich nebeneinander gelebt. Im Zuge von Nationalismus und der kriegerischen Auseinandersetzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden aus Nachbarn jedoch schnell erbitterte Feinde. Den griechisch-türkischen Krieg von 1919 bis 1922 verlor Griechenland und musste alle griechischstämmigen Menschen aus Kleinasien aufnehmen. Das Land hatte ab Mitte der 1920er Jahre eine Flüchtlingsquote von rund 25% zu bewältigen. Im Norden Griechenlands sei die kleinasiatische Katastrophe für viele Menschen noch einigermaßen erträglich abgelaufen. Das bestätigt auch der Dorfälteste von Kastanjes, der alte Nachbar von Despina.
Weil das ganze Dorf umgesiedelt wurde, gab es fast immer Verwandtschaftsverhältnisse. Es war eine festgefügte Gemeinschaft, es gab einen engen Zusammenhalt. Gestorben ist niemand, weil das hier eine gute Gegend ist. Es gab keine Epidemie, das hat sich dann stabilisiert. Die Traumatisierung war nicht so stark. Aber natürlich, die Zeit vor der Umsiedlung war nicht leicht. Das waren die Ausläufer des Osmanischen Reiches. In der Türkei fühlten wir uns nicht mehr als freie Menschen. Auch dort war die Verbundenheit schon groß. Und das hat uns auch hier in Kastanjes gerettet. Wir hatten uns und unser Leben und etwas Land, aber sonst hatten wir ja nichts.
Ein Friedhof sei dort gewesen, wo sich heute das 200-Seelendorf Kastanjes erstreckt. Den habe man zunächst ausgehoben und in Zelten den ersten Winter überstanden.
Wir sind im August angekommen. Im Jahr darauf konnten wir umziehen. Es wurden Häuser mit Hilfe einer deutschen Firma erbaut, es gab Holzgerüste, da wurden Ziegel reingestellt und dann wurde das mit Lehm zugespachtelt. In einem Stall wurde die Schule eingerichtet.
Das einfache Lehmhaus, in dem Despina groß geworden ist, steht noch immer. Zumindest zum Teil. Es gehört jetzt Theo, einem Cousin meiner Frau. Er hat es von Despinas älterer Schwester Vasilia bekommen. Als Gegenleistung dafür, dass er sich in ihren letzten Lebensjahren um sie gekümmert hat. Just an dem Tag, als er das Dach abgedeckt hat, um keine Steuern zahlen zu müssen, wollte die alte Dame noch einmal zu ihrem Geburtshaus. Sie war zwar blind, aber sie hat es gespürt. Das Haus war nur noch eine kümmerliche Ruine. Am nächsten Tag ist sie gestorben. Theo, Anfang 40, dicker Bauch, freundliche, etwas traurige Augen, lebt noch heute in Kastanjes. Mit seiner Mutter, seiner Frau und drei Kindern. Als wir die Familie spontan besuchen, steht das Essen schon auf dem Tisch. Und zwar in großen Mengen. Gerade so, als ob die Familie Gäste erwartet hätte. Es gibt Tsiporo, einen mit Anis versetzten, selbstgebrannten Traubenschnaps. Schon zur Mittagszeit schenkt Theo ein. Er hat zu jedem Haus im Dorf eine passende Geschichte parat. Auch solche von Toten, die in anderer Gestalt zurückgekehrt sind. Oder davon, dass sie die Zigeuner, die viele Jahre am Rande des Dorfes in Zelten hausten, irgendwann vertrieben haben, weil sie die silbernen Kerzenhalter vom angrenzenden Friedhof geklaut hätten. Seine Mutter kümmert sich um den Friedhof, zündet Kerzen an, legt Blumentöpfe auf, die der Wind umgeweht hat, und rückt die Bilder der Verstorbenen zurecht. Am Grab von Despinas Eltern gibt es keine Blumen und keine Bilder. Sie liegen unter zwei schlichten Steinen im Schatten großer Bäume. Wir sehen uns Urkunden alter Häuser und Bilder von früher an. Auch Despina ist dabei, als junge Frau im schmucken Sonntagskleid auf einer staubigen Straße ihres Dorfes. Theos Frau kommt rein und berichtet von den verschiedenen Lagern aus der Umgebung, in denen seit Monaten Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Afrika untergebracht sind. Das berüchtigte Idomeni an der mazedonischen Grenze ist gerade einmal 15 Kilometer entfernt. Eine unruhige Situation mit Protesten, Blockaden und immer neuen Versuchen, das Lager aufzulösen. Aber im Prinzip bekommen die Bewohner der Region von den Flüchtlingen so viel mit wie wir in Deutschland. Am Nachmittag fahren wir dann ins 5 Kilometer entfernte Charzo. Dort hat die griechische Regierung mit Unterstützung des Roten Kreuzes ein Flüchtlingslager eingerichtet. Die Stimmung ist ruhig an diesem sonnigen Frühlingstag. Vor der Zeltstadt versorgt ein fahrbarer Kiosk die Menschen mit Kaffee und Süßigkeiten. Ein paar griechische Soldaten halten Wache. Interviews dürfen sie nicht geben, aber sie diskutieren mit meiner Frau hinter vorgehaltener Hand über die große Weltpolitik.
Da leben 3000 in diesem Lager?
Etwa. 2.500 bis 3.000, sagt er.
Die Igumeni sind
12 bis 13. Ja. Idomeni 12 bis 13.000 und hier in Cherso ungefähr 2 bis 3.000. Die Situation insgesamt ist angespannt. Es gibt Netzwerke, wo sich die syrischen Flüchtlinge sozusagen auch in irgendeiner Form organisieren könnten. Und das macht ihnen zum Beispiel, ja, Angst würde ich nicht sagen, ne, aber es ist hier rechts irgendwo nicht.
Geradeaus.
Angst würde ich nicht sagen, aber das gibt denen halt zu denken, ne? Also es ist einfach so, es macht die Situation nicht entspannter. Die Wege sind einfach nicht mehr so gut nachzuvollziehen. Und er hat ja außerdem gesagt, ne, dass es, er sagt so, das ist im Grunde genommen auch eine sehr schwierige Situation, gerade in diesem Gebiet hier, wo ehemals griechischstämmige Flüchtlinge aus der Türkei gekommen sind, die selber traumatisiert sind und eine leidvolle Erfahrung oder Geschichte haben. Auch die Anwohner hier, die Griechen in den umliegenden Dörfern, verhalten sich ruhig. Ne, aber du weißt nie, was passiert. Ne? Also auf beiden Seiten weiß man einfach nicht, weil das weckt natürlich auch Leid und eigene Geschichte irgendwie. Ne? Also so, wenn...
Tante Liza ist die einzige der Familie meiner Schwiegermutter, die jetzt noch am Leben ist. Auch ihr Mann Fonda ist jüngst verstorben. Die beiden sind immer als Paar aufgetreten. Nicht ein Millimeter sind sie voneinander gewichen. Despina hat sich manchmal daran gestört, dass ihre Schwester nicht etwas selbstbewusster neben ihrem Mann aufgetreten ist. Aber wenn die drei zusammen waren, wirkte es so, als ob Fonda zwei Frauen hätte und als wäre es das Natürlichste von der Welt. Mit dem gleichen Selbstverständnis wurde gestritten. Mit dem Vertrauen, das Geschwister haben, die viel zusammen erlebt haben. Und früher, bei den ganzen Kindern, da muss doch auch ordentlich gestritten worden sein.
Also deine Eltern haben sich eigentlich nicht eingemischt. Die haben nicht gestritten und nicht gemeckert.
Meine Mutter sagt genau das Gleiche. Sie sagt, die haben eigentlich nie mit den Kindern geschimpft.
Das stimmt, das sagt sie aber auch.
Mein Großvater, das Einzige, was er gemacht hat, als mein Onkel Alekos alt genug war, hat er gesagt, so, wir haben dich jetzt 18 Jahre oder wie lange auch immer, 17, 19 Jahre mit hier durchgezogen. Jetzt zieh Leine und sieh zu, wie du klarkommst. Ansonsten haben die den Kindern keine Grenzen gesetzt. Also meine Mutter hat auch erzählt, dass die Mutter mehr mit den Kindern geschimpft hat als der Vater. Ich meine, natürlich, wenn er den ganzen Tag nicht da war, konnte er auch nicht so viel mit denen schimpfen. Also eher die Mutter. Die hat mal ermahnt oder so, aber richtig geschimpft Meine Mutter ein- oder zweimal kann sich nur erinnern.
Die waren aber auch brav, die Kinder, ne?
Ja, wenn die den ganzen Tag nicht da waren.
Ja, Lisa war ja schon
gearbeitet
da.
Nee, irgendwo.
Die hat immer nur gespielt, sagt sie.
Ach so.
Meine Alleine? Mutter ist mit auf dem Feld gewesen.
Jede ist doch brav, ist doch krank.
Hast du alleine gespielt oder mit Freunden?
Mit Freunden.
Das ganze Dorf. Das
ganze Dorf fort, ja.
Hatte sie einen Freund, Despina?
Ja, sicher hatte sie einen Freund. Daher hatte sie auch so viel geweint, als wir nach Deutschland kamen. Vassili hieß er. Er wohnte zwei Häuser weiter. Aber seine Mutter hatte etwas gegen die Beziehung. Wir waren zu arm.
Und dann hat meine Mutter gesagt, so, mir reicht's, wenn du irgendwie deiner Mutter vorschreiben lässt, wen du heiratest oder mit wem du zusammen bist, dann gehe ich. Und dann ist sie quasi aus Trotz nach Deutschland gegangen und ich glaube, am Anfang ist es ihr schon schwer gefallen. Sie ist gebrochenen Herzens gegangen.
Und meine Mutter, die war voller Traurigkeit auch. Ne? Also so, das wusste ich ja zum Beispiel auch nicht. Wenn man meine Mutter reden hört, sagt sie, ja, und dann sind wir immer tanzen gegangen. Und so meine Tante sagt, die hätte immer nur geweint. Also immer nur nicht, aber viel geweint auch. Im Verhältnis zu ihr. Ja. Wegen dieser verlorenen Liebe und so weiter und so fort. Also meine Mutter sei der Abschied von Griechenland viel schwerer gefallen. Also sie ist so mit so einem Widerstand oder Trotz dahin gegangen, oder aus Trotz dahin gegangen. Du weißt ja, die erste große Liebe, ich weiß nicht, ob man die jemals vergisst. Und den ersten großen Schmerz.
Mama ist auch sehr traurig, dass sie ihre erste große Liebe verloren hat. Ja. Dann musste sie sich leider mit Papa versöhnen.
Ich bin nur zweite Wahl.
Ich ja auch.
Perikles.
Ich bin ja auch nur zweite Wahl.
Hallo, hier spricht Alexis Sengler vom NDR. Es geht um das Thema
erste große Liebe.
Erste große Liebe, genau.
Eine gute Sozialbetreuer war es. Frage die Diakonische Welt Oldenburg. Ich ihn fragen, was habe ich gemacht. Ich sehe alles von der Koinische Welt. Die Nummer 1, Hotel.
Babis war die Nummer 1. Also, er war der erste Sozialsekretär überhaupt in der Region Bremen-Oldenburg. Was hatte er nicht alles auf die Beine gestellt mit seinem diakonischen Herz? Tanzabende mit griechischer Musik, Osterlämmer im Fliegerhorst, Begegnungen zwischen Deutschen und Ausländern in der Kirche, den Schulen, bei der Arbeit.
Und Opa Babis wollte ein Buch schreiben.
Ja. Worüber?
Von dieser Zeit, wann ich in Griechenland gekommen und Deutschland gekommen, welche Datum. Wann, was gewesen, warum gekommen, alle Leptomeries. Vielleicht sagt Margarita weiterschreiben. Ein schönes Buch, bestimmt, so. Bestimmt gut gekauft, verkauft.
Hat er schon angefangen oder gar nicht angefangen? Hat das nur im Kopf gehabt?
Eingefallen.
Karalambos Papadimitriou oder kurz vorm Babis ist der Dreh- und Angelpunkt dieses griechisch-deutschen Migrationsmelodrams. Mit seiner Frau Despina und der gemeinsamen Tochter meiner Frau Margarita. Als aus Anlass des Todes von Despina noch einmal einige ihrer Weggefährten zusammenkommen, wird mehr über ihn als über sie gesprochen. Ilke Wehner, eine Freundin der Familie, war ein Teenager, als sie das griechische Paar kennenlernte.
Der Bezug zu Margaretas Eltern, der ist durch meine Eltern entstanden oder besser gesagt durch meinen Vater, der in den 60ern zuständig war, die griechischen Gastarbeiter zu betreuen. Jedenfalls wurde Babis ausersehen, die Ausbildung zu einem Sozialsekretär, glaube ich, nannte man das damals, zu machen, nebenberuflich. Musste ja eigentlich auch gleich was getan werden. Es gab eben schon ja, viele, die einfach Hilfe brauchten, Formulare auszufüllen, Hilfe in irgendwelchen Ausnahmezuständen, wenn jemand starb bei Überführungen. Und da zeigte sich, dass die beiden da kreative Köpfe waren und ja, Wege immer wieder gefunden haben.
Die Arbeit als Sozialsekretär gab ihm eine herausgehobene Position. Kein einfaches Gastarbeiter-Dasein, sondern Schnittstelle zwischen deutscher und griechischer Lebenswirklichkeit. Babis füllte diese Arbeit mit überbordender sozialer Leidenschaft aus.
Er hat zwischen privat und dienstlich nicht getrennt, wie wir das hier so in Deutschland kennen. Also wenn er irgendwo war, hat er sich in Beziehung gesetzt. Und wenn er an einen neuen Ort kam, dann war das sein Prinzip, dass er ganz bestimmt auch versucht hat, zum Bürgermeister Kontakt aufzunehmen, zu allen maßgeblichen Menschen, die da was zu sagen hatten, und hat die eingeladen. Und Despina hat mitgemacht, die waren schon irgendwie ein gutes Team, ja, die beide waren sie natürlich, das ist ja auch so eine vielleicht allgemein griechische Ressource, aber bei denen war es schon besonders ausgeprägt, diese Gastfreundschaft.
Babis und Despina haben das griechische Leben im Nordwesten Deutschlands auf ihre Weise geprägt. Vordergründig mit der Organisation von Feiern und Treffen aller Art, wie Ilke berichtet. Im Hintergrund mit allen möglichen anderen Hilfestellungen, wie meine Frau Margarita erzählt.
Ne, weil vieles auch bei uns zu Hause stattfand. Menschen kamen und bei uns übernachteten. Also zum Beispiel Dolis Fokas, das war ein griechischer schwuler Sänger. Sie hat das immer so selbstverständlich mitgetragen, aber sie war jetzt auch nicht immer begeistert.
Despina hat ja nebenher noch gearbeitet und hat da Unglaubliches geleistet. Das ist unwahrscheinlich. Also sie hat immer alle Menschen, wer es auch war, freundlich empfangen und in einer ruhigen Art war eigentlich irgendwie immer was im Herd, hat sie da, ne, irgendwie etwas gezaubert und hatte auch die Gabe, die offenen Menschen damit einzubeziehen, ja.
€60 wöchentlich verdient.
Du? Früher?
Alle.
Alle? Ah, du hast von früher gesprochen, als du hier ankamst. Okay.
Traum. 2 € Stunde bei Fitua, Genin. Sonbezüge genommen von Auto. Mhm. Alle modernen Auto, Mercedes, BMW, alles. Ich hab genommen. Lieder. Mir vorade decken, akala, keine Dulla.
Bei einer großen Textilfirma bei Oldenburg habe ich lange gearbeitet. Aber wie es so kommt, mache auch ich mal einen Fehler. Papa Dimitrio, komm ins Büro. Wie lange arbeitest du hier? 7 Jahre? Aber guck mal. Guck, was du gemacht hast. Alles scheiße. Vor allen anderen hat mich der Chef angeschnauzt.
Wie lange arbeitest du, Frau Papa Dimitrio? Ja? 7 Jahre. Was ist das, diese? Was ist das, diese? Was ist das, diese? Was hast du gemacht? Alles heiße gemacht. Alle Leute gehört. Herr, liebe Bude. Jeder Mensch
macht einen Fehler.
Ich auch einen Mensch. Auch einen Fehler gemacht. Etliche Kinder mehr, da kann ich alleine erfunden.
Was soll ich machen? Fehler ist Fehler. Zum Glück ist nichts passiert. Andere wären rausgeflogen, arbeitslos, auf der Straße. Aber Babis war Sozialsekretär. Man kannte ihn ja. Vielleicht hat mich das auch geschützt.
Vielleicht ein anderer gewesen mit Babis Sozialbetreuer. Mit Grieche.
Ja, okay.
Er bisschen liebe Huse zusammen macht mal Arbeit.
Ja, okay.
Nichts rausgeschmissen, sofort rausgeschmissen. Mhm. Keine Arbeit, kein Geld. Ich bin ein einfacher Mensch. Ja.
Despina und Liza waren nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten. Hier lernten sie ihre griechischen Männer kennen und lieben. Für Kinder war eigentlich kein Platz. Aber sie kamen trotzdem und die Betroffenen waren ratlos. Die Arbeit konnten oder wollten sie nicht aufgeben, also brachten viele Griechen, ebenso wie viele andere Gastarbeiter, ihre Neugeborenen zu den Eltern in die alte Heimat. Auch das der Stoff für viele Geschichten, wie die Verlegerin Niki Eidenayer sagt.
Die zweite Generation ist zum Teil in Griechenland groß geworden, zum Teil in die Schule gegangen und dann wurden die, weil die Eltern das konnten, hierher gebracht und dann mussten die wirklich von heute auf morgen ihr Leben ändern.
Meine Schwiegermutter Despina und ihre Schwester Liza bekamen fast gleichzeitig ihr erstes Kind, wählten vor gut 50 Jahren aber unterschiedliche Wege, um mit der neuen Situation umzugehen.
Kula war nur wenige Wochen alt, als wir sie nach Griechenland zu den Schwiegereltern gegeben haben. Wir haben meine Eltern mit Geld unterstützt, statt das Geld einer deutschen Pflegefamilie zu geben. Wir wussten, dass unsere Tochter bei den Großeltern gut aufgehoben ist. Besser als das, was wir in Deutschland gesehen haben, da konnten wir die familiäre Liebe und Zuneigung oft nicht entdecken. Mit 3 haben wir sie wieder geholt. Als sie 3 war, kamen wir nach Griechenland. Wir hatten natürlich Geschenke dabei, aber meine Tochter Kula hat sie mir zurückgegeben und gesagt, nimm deine Geschenke und geh. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, unser Kind erkennt mich nicht. Das geht so nicht weiter. Dann haben wir sie nach Deutschland geholt. Aber viel geweint hat sie nie.
Es gab Kinder, die daran gescheitert sind. Große Traumata mitgebracht. Aber die fühlten sich wohl bei den Großeltern. Und das Problem kam dann, als die Eltern sich hier also richtig integriert waren und also Möglichkeit hatten. Und die brachten sie hierher praktisch in eine vollkommen fremde Umwelt.
Während die Cousine Kula nach Griechenland kam und keine erkennbaren Probleme davongetragen hat, blieb Margarita in Deutschland und verbrachte die ersten Monate bei einer deutschen Pflegefamilie, was sie ihrer Mutter immer wieder vorgeworfen hat.
So im Zusammenhang mit dem Tod meiner Mutter, irgendwie kann ich nur sagen, dass natürlich auch alte Themen irgendwie die Chance haben, aufgearbeitet zu werden oder dass man einen neuen Blick darauf wirft oder auch anfängt zu vergeben und einen etwas neutraleren Standpunkt dazu zu finden und es nicht so stark überzubewerten. Also was ich sehe, ist, dass die alle irgendwie versucht haben, für ihre Kinder auch das Beste irgendwie, die beste Entscheidung zu treffen oder die beste Lösung.
Anfang der 1970er Jahre ist Liza mit ihrer Familie nach Griechenland zurückgekehrt. Sie hatten genug Geld gespart, um in der Heimat eine finanziell gesicherte Existenz aufzubauen. Es lief also alles nach Plan. Aber auch bei meinen Schwiegereltern lief es ganz gut. So gut, dass es damals nicht in Frage kam, nach Griechenland zurückzukehren. Babis machte seine Ausbildung als Sozialsekretär, eine Karriere, in der er beide Welten, die deutsche und die griechische, miteinander verbinden konnte. Despina wurde nach der Geburt meiner Frau Margarita noch 4-mal schwanger, aber es klappte nie mit einem weiteren Kind. Aus dieser Zeit gibt es ein Foto von Despina in ihrem Einfamilienhaus in der Nähe von Bremen, das signalisiert, wir sind angekommen in der deutschen Gesellschaft, in einer gehobenen Mittelschichtsumgebung. In den 80ern hat Babis dann das Fach gewechselt und ein Restaurant eröffnet. Erst 1, dann 2 und dann noch ein 3. Gisela, die Nachbarin von damals, ist aufgekommen.
Sagen wir mal so, wenn man ins Restaurant gegangen ist, in Oldenburg, Rastede oder Bremen, und Babisch war nicht da, brauchte man da gar nicht hinzugehen. Also die Leute sind einfach auch wegen Babisch gekommen.
Der hat die Leute angezogen wie ein Magnet.
Dann schmeckte einfach das Gyros anders. Als erstes zuckte einer in die Küche, man musste das Fleisch angucken. Und ich wollte das Fleisch gar nicht angucken, aber ich musste es angucken. Ich musste in Oldenburg auch Muscheln essen, obwohl ich gar keine Muscheln mag. Und ich habe so viel Uso getrunken, dass ich mich hinterher auch gar nicht mehr daran erinnern konnte, wie viel Muscheln.
Babis galt als Macher und als Macho, was immer wieder zu Kontroversen auch außerhalb der Familie geführt hat.
Die andere Verbindung war, glaube ich, auch emotional in der Zeit, als Ilke bei uns gewohnt hat. Da hat mein Vater sich irgendwie übergriffig meiner Mutter gegenüber verhalten. Und dann hat Ilke sich zwischen die beiden gestellt. Und was hast du dann gemacht?
Also ich habe zu Babis gesagt, ich möchte nicht, dass er mit seiner Frau so umgeht. Und das kann ich überhaupt nicht vertragen. Und er hat das respektiert, also wenn ich da war.
Ilke hat meine Mutter beschützt in der Situation dann auch.
Und dann waren auch Despina und ich so, also es war schon auch eine Beziehung von Frau zu Frau. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir müssen darauf sehen, also sie hat so Dinge, dass wir als Frauen zusammenhalten. Und das fand sie komisch bei den Deutschen, dass, dass die deutschen Frauen dauernd nur mit ihren Männern zusammenklucken und überhaupt nicht schauen, dass sie auch mal sich unter Frauen zusammentun und ganz eigene andere Dinge machen. Sie fand, dass die deutschen Frauen viel zu wenig sehen, wie unterschiedlich die Frauen und die Männer sind. Dass sie dafür kein Gefühl haben.
Mit anderen Worten, Frauen und Männer passen nur bedingt zueinander. Emanzipation war nach Beobachtung meiner Frau Margarita auch in Deutschland mehr ein Wort als eine Tatsache.
Frauen haben sich untergeordnet. Es gab so einen stillschweigenden Chauvinismus in Deutschland. Nicht mal ein richtiges Machotum. Und mit Machotum verbinde ich, das ist so eher Chauvinismus, der ausgedrückt wird, extrovertiert ist. In Griechenland ist es eher so Patriarchat und Machismus. Und in Deutschland ist es so ein Chauvinismus, okay. Verstehst du? Und es gibt in Griechenland aber diese Segregation, die Trennung der Räume. Okay. Und das führt dazu, dass im Alltag Frauen sich in diesen Zeiten, wo der Mann nicht da ist, dass sie diesen Raum selber gestalten müssen und können und wollen. Und
in der griechischen Geschlechtertrennung spielt das Kaffeinieren eine entscheidende Rolle. Da kommen die Männer zusammen. Das deutsche Äquivalent ist ein verrauchtes Hinterzimmer. Was macht der Grieche im Kaffeinieren bzw. Hinterzimmer? Er spielt. Babis war zwar die Lichtgestalt der Familie Papadimitriou, ein soziales Genie mit großem Herz, aber er war auch eine Spielernatur. Die Erträge der Restaurants verzockte er und hinterließ seiner Frau und seiner Tochter einen Haufen Schulden. Regelmäßig bekamen wir Post von irgendwelchen Inkasso-Unternehmen, das letzte Mal kurz nach dem Tod von Despina.
Ja. Okay, gut.
Tschüss. Ich bin jetzt da auch mal ein Ende hinter. Ach, Leute, fast 30 Jahre her. Und da konnte er irgendwann nicht mehr Strom bezahlen oder was?
Der hätte jederzeit gekonnt, ja. Er hat es nicht getan. Er hat schleifen lassen.
Ach so.
Er hat das Geld, das er eingenommen hat, hat er verspielt. Das ist ja der Suchtcharakter.
Mein Schwiegervater Babis war ein Mann der Extreme, der aus dem Vollen schöpfte. Nicht immer mit Rücksicht auf seine nächste Umgebung und schon gar nicht mit Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Seinen ersten Herzinfarkt hatte er mit 50. Als ich ihn kennenlernte, war er schon ein geschwächter Mann. Vermutlich hätte ich sonst den ein oder anderen Strauß mit diesem stolzen Griechen ausfechten müssen. Auf die Nachricht, dass seine Tochter schwanger ist, hat er vor 21 Jahren erstaunlich gelassen reagiert.
Dann sagte meine Mutter, mach's weg. Dann mach ich den,
mach. Ist das wirklich wahr?
Die hatte so eine Angst vor meinem Vater, dass vor seiner Reaktion, weil er ja auch herzkrank war, aber auch weil er Choleriker war, dass sie sagte, nee, direkt mach's weg, hat sie nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt oder nie. Also ich bin nach Hause. So, ich muss euch was beichten. Ja, was denn? Ja, ich bin schwanger. Und mein Vater hat sich wieder erwarten, meine Mutter hat es auch kaum fassen können, der hat sich total gefreut. Obwohl ich noch nicht unter der Haube war und so, der hat sich wirklich, so dass du merkst, so, es war so, als ob so sein Herz ganz stark berührt. Ja, und dann hat er halt die Kinder nicht mehr kennengelernt. Also das war schon schade, weil er sich so gefreut hat.
Dass der Großvater wenige Tage vor der Geburt unseres ersten Sohnes Luca gestorben ist, gehört für mich zu den großen Merkwürdigkeiten des Lebens. Für Despina beginnt danach nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt, den ihre Freundin Gisela am Grab so beschreibt.
Und sie erfand sich neu. Sie fing an zu malen. Ein Bild von Despina schmückt immer noch unser Haus, ein selbstgemaltes Bild von Despina. Sie hatte da großes Talent. Sie machte viel Sport, Yoga. Sie lernte sich und ihr Umfeld noch einmal ganz neu kennen, aber ihre Sehnsucht war da, nach Griechenland.
Despina ist ihrer Sehnsucht nach Griechenland gefolgt und kam irgendwann nur noch zu Besuch hierher. Aber in Deutschland war der engste Teil der Familie, wir, die Tochter, die Enkel, der Schwiegersohn. Ihr letztes Lebensjahr verbrachte sie dann wieder bei uns, weil sie es allein nicht mehr schaffte, weil hier die medizinische Versorgung besser ist, weil die Bindungen in Griechenland doch schwächer geworden waren.
Ja, der Tisch ist aber noch nicht gedeckt. Dann musst du mich helfen, dann machst du direkt Theater. Komm, der Tisch kommt nicht von der Sonne ab. Ja, ich muss alles machen. Ich muss ja noch kosten.
Alexi.
Ein Teller hättest du abräumen müssen. Ein Teller. Komm, hast du abgeräumt, Elias? Wer nicht?
Das hab ich nicht gesagt. Was? Das hab ich nicht gesagt.
Nix schreiten, ich kann das nicht mehr tragen. Komm, wir essen.
Nein, ich hab keine Lust mit
Alexis. Das scheiße
gar nicht. Alexis ist schon nicht mehr jetzt. Lust gemacht. Du auch Schluss. Komm.
Das Kindergezanke war für eine gebrechliche, altersdemente Dame nicht unbedingt das Richtige. Insbesondere meiner Frau fiel es schwer zu sehen, wie ihre Mutter immer weniger wurde. Und so suchten wir für Despina noch eine Wohnung mit Notfallknopf und Pflegedienst. Auch diesen Umzug ertrug sie mit Würde und Fassung. Ein Nomadenleben bis zum Schluss. Sie fühlte sich wohl in dem hellen Zimmer in ihrem Alterswohnsitz und zeigte sich dankbar, dass ihre Tochter alles für sie richtete. Ein letztes Mal, wenige Stunden vor ihrem Tod, besuchte ich sie. Ihre Stimme war schon ganz schwach. Sie sagte, dass morgen ihre Beerdigung sei und erzählte von Blumen und Menschen, die sie sah, und von merkwürdigen Geräuschen, die sie hörte.
Nicht gut.
Nicht so gut.
Schlimmer. Ich kann nicht mehr hören jetzt. Nicht so viel. Jeden Tag schlimmer. Morgen Beerdigung. Nee.
Keine Decke?
Keine.
Kannst du nicht schlafen?
Immer Fantasie.
Ah, und was hast du, was fantasierst du? Wie aus Echis so fantasieren?
Häuser, Blumen, Menschen.
Schöne Sachen. Genug braucht man da.
Inzwischen sitzen wir ohne Despina am Tisch, den sie selber so oft reichlich und gut für uns gedeckt hat. Das Essen bleibt. Aber was ist mit der Sehnsucht? Meine Frau trägt sie in sich. Und die Kinder?
Wenn du im Ausland bist, wie stellst du dich vor, wenn du im Ausland bist?
Ich sage, dass ich halb Deutscher, halb Grieche bin. Ich sage, meine Mutter ist Grieche, mein Papa ist Deutscher. Ich bin in Deutschland geboren und da aufgewachsen.
Und fühlst du dich als irgendwas? Fühlst du dich als Deutscher, als Grieche, als Europäer oder als was fühlst du dich?
Nicht als Deutscher, auch nicht unbedingt als Grieche.
Als Kubaner.
Genau. Aber nee, auf jeden Fall nicht als Deutscher.
Ich fühl mich eigentlich so beides. Ich fühle mich auch zu beiden Ländern hingezogen, ein Stück weit.
Vielleicht ist die Sehnsucht bei unseren Kindern nicht so stark. Vielleicht kommt sie irgendwann mit großer Kraft. Andere Wahrheiten unserer gemeinsamen Geschichte bringt Alexis auf einen erschreckend einfachen Nenner.
Ich meine, ihr seid jetzt die Enkelkinder. Das heißt, ihr tragt sozusagen beide Geschichten in euch.
Einmal die deutsche Nazi.
Auch das.
Geschichte, die vom Führer. Und einmal die gutmütige Seite, die griechische, die ihr Brot hart erarbeitet hat. Du hast gerade halt gesagt, wir haben zwei Seiten und darauf
sind auf beide Seiten eingegangen.
Ja, da hast du recht.
Die schlechte Seite, die deutsche.
Aber ich meine,
die jedenfalls Stolze, die deutsche, genau.
Und leider, ich meine, wir können nichts dafür, dass du unser Vater bist.
Wir hätten auch lieber den Griechen von der Tankstelle gehabt.
Ja. Die Respektlosigkeit unserer Söhne macht zum Glück vor nichts Halt. Weder vor den bösen Nazi-Deutschen, noch vor armen griechischen Gastarbeitern von der Tankstelle. Aber der Grat zwischen humorvollen Zuschreibungen und tief sitzenden Vorurteilen ist schmal.
Eine Sache, die jetzt vielleicht auch, wenn sie nochmal kontrovers ist, worüber ich ein bisschen gestolpert bin, als du sagtest, deine Eltern auch immer gesagt haben, die Deutschen würden ihre Kinder nicht lieben. Jetzt habt ihr ja sowohl griechische Großmutter und eine deutsche Großmutter. Wo ist denn da der Unterschied?
Ich würde Oma Ute und Oma Despina nicht eine von der anderen abheben.
Nein.
Die haben Unterschied. Die beiden sind für mich beide auf einer Linie gleich.
Seit ihr Aufruf, die Deutschen lieben ihre Kinder nicht, das ist natürlich schon verletzend auch. Also für mich kann ich so verstehen, da finde ich mich
jetzt ja,
nicht,
haben wir auch nicht gesagt.
Auch nicht. Auch
nein,
nicht, mich
aber
nicht.
Jan, das haben wir doch schon geklärt. Also ich meine, ich habe dir das doch gesagt, die Deutschen gucken mehr, dass ihre Kinder selbstständig werden und lassen auch mehr. Und die Griechen versuchen, ihre Kinder von allem fernzuhalten und ihnen alles,
na, das
quasi
jetzt,
das Paradies
nein,
auf Erden zu
bereiten. Nein, das stimmt so nicht. Die Deutschen lieben ganz auch ihre Kinder und wünschen sich nur das Beste für sie.
Stimmt, was Mama gesagt hat.
Das ist ein anderer...
Stimmt.
Der Weg, um das Ziel, das Beste für die Kinder zu erreichen, und das, ich vermute, dass in beiden Kulturen das der Fall ist, dass das ein anderer Weg ist.
So sitzen wir am Tisch und reden über die jüngst verstorbene Großmutter Despina. Eine griechisch-deutsche Familie, in der Deutsch die Umgangssprache ist. Mit Despinas Tod ist das Griechische, auch in sprachlicher Hinsicht, weniger geworden.
Lippon, Milano, Elanika.
Elanika.
Elanika?
Luca, es sieht die Schäse mit dir, ja.
Luca, wie hast du Despina in Erinnerung?
Bleibst du? Die Jaja schon an die Skeptische, die die Schäse hatte.
Ich bin die Mama, ich bin die Elanika, die Jaja. Auf der Seite mehr Diaphora. Ja, Männer, mehr die Nutte, die mit der Jaja die Despina.
Ja, das Deutsche ist hier überall präsent. Wir fahren nach Kiel, nach Hamburg, wo die deutsche Familie wohnt. Das ist viel selbstverständlicher. Aber Despina war halt die einzige echte Griechin. So, das war halt herausstehend für mich. Die war das Aushängeschild und meine erste Verbindung nach Griechenland.
Despina war die Amerikaner schon schimandiki.
Weil sie da groß geworden ist, weil sie nicht mehr rübergebracht hat auch. Meine Mama ist ja...
Sie konnte auch nie gut Deutsch sprechen. Wenn ich mit ihr war, musste ich... War es leichter, wie ich mit dir zu sprechen?
Jo Valeris, der Mutter. Aber man sagt Jo Valeris.
Lisi. Jo Valeris. Komm, Luca, ey. Ich weiß jetzt die galitere Aussprache. Stanlika. Erojo, Alexi.
Ja, ich oder er? Wer hat eine bessere Aussprache?
Ich sitze mit der Rhetorika.
Alexis spricht die Wörter gut.
Alexis mit der Ena.
Aber er kann ja nicht so viel wie du, Luca. Und wenn du es nicht verstehst, dann fragst du nach.
Ich habe besser als
Papa zum Beispiel. Papa ist ein hoffnungsloser Fall. Nicht nur, was das Griechisch angeht, sondern auch, was den Haarschnitt angeht und was seine Arbeit.
Der kleine Elias versteht alles. Der spricht zwar nicht, aber er versteht alles.
Der gesagt, der kleine versteht alles.
Frau Papa. Δεν τα λέγανε Παπα Δημήτριου, είναι δύσκολη σε γερμανικά.
Όχι, πάντα λένε Παπα.
Παπα Δημήτριου, Παπαδόπουλος,
Παπα
Γεωργίου, είναι δύσκολα.
Warum heißen die immer Papa?
Weil die Eltern oder die Vorfahren Priester waren.
Lene Pina, Pina me lene.
Hallo Pina, haben sie früher in Deutschland immer gesagt. Und ich habe geantwortet, nein, nicht Pina, sondern Despina.
Hallo Spina.
Hallo Spina.
Ich habe gesagt, solche Spina.
Über das Land der Lebenden gemeinsam mit Despina haben wir viele Erinnerungen und könnten noch sehr viel erzählen. Mehr noch, als die Zeit hier und heute reicht. Wir können ihr nur dankbar nachblicken und geben ihr unsere guten Wünsche mit für die Wege, die sie nun geht, für das Land, das sie erwartet. Es ist eine Brücke, gebaut aus Steinen der Liebe, befestigt mit unseren Tränen, verfugt mit unseren Erinnerungen und unseren guten Gedanken. Lasst diese Brücke stark sein als Verbindung zu Despina, als Verbindung über die Grenze hinweg, über die Grenze zwischen dem Land der Lebenden und dem Land der Toten.
Von der Herrin, Despina und die Einwanderung. Ein Feature von Jan Tengeler. Es sprachen Brigitte Seidel, Margit Lipke, Lothar Christ und der Autor. Technische Realisation Kai Schliegelmann und Markus Freund. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.